Da merkst du dann schon andere Geschwindigkeit beim Verkosten, ja.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Frühnachmittag, kann man schon sagen, in Horizon. Conny, wer hat sich jetzt eingefunden vor dem Mikrofon?
Wir dürfen eine Frau begrüßen, die nicht nur im Weingarten, sondern auch im Kostladen, im Familienleben und in der Weinvermarktung mit voller Leidenschaft dabei ist. Hallo Eva-Maria Gober vom Weingut A&G Gober. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich sage auch hallo und freue mich schon auf ein nettes Gespräch mit euch jetzt.
Erzähl uns ein bisschen was über euren Betrieb.
Unser Betrieb ist ein eigentlich sehr kleiner Betrieb. Also wir haben ja nur 5,5 Hektar, sprich die Mama, der Papa, also das A&G verrät schon ein bisschen, Anton und Gabi und ich und mittlerweile mein Mann machen das alleine, also von Rebschnitt bis zur Ernte, also ohne Helfer und so weiter. Also das ist wirklich, liegt alles in unseren Händen. Ja. Und den Betrieb gibt es eigentlich, also den Betrieb selber gibt es eigentlich noch nicht so lange, sagen wir so. In 83er Jahren haben wir eigentlich erst angefangen auf Flaschenfüllung umzusteigen. Aber das Haus, in dem der Betrieb ist, das gibt es gefühlt schon ewig. Also das war immer das Goberhaus, wie man bei uns so schön sagt, also Goberhaus, ja. Und im Papa, sein Vater, der ja früher verstorben ist, war damals schon Weinsensal. Und es wird dort eigentlich schon seit eh und je Weinbau betrieben, ja. Also früher halt mit gemischter Landwirtschaft, weil du den Kostladen vorhin angesprochen hast, eingerichtet habe, habe ich natürlich auch aus dem Papa seinen Fundus, er hebt immer gern viel auf, ja, einiges rausgeholt. Und da ist uns auch, also ist mir auch Kölner Birchl aus dem Jahre 1947 untergekommen, das wir auch dort ausgestellt haben, ja.
Also nicht nur Kosten, sondern auch gustieren durch die Vergangenheit.
Geschichte. Richtig, ich mag sowas total gern, alte Bilder anschauen, auch wenn ich nicht oft nicht weiß, also von meiner Oma oder so habe ich zum Beispiel jetzt dann Kriegsbuch vom Opa, wir wissen nicht, welche Leute das dort auf die Bilder drauf sind, aber ich finde es trotzdem immer nett, wenn man was Altes quasi findet.
Das stimmt, ja, die Oma, die hat auch immer viel erzählt, aber man merkt es dann doch nicht und als junger Mensch interessiert dich das dann auch nicht so, sage ich jetzt einmal. Das kommt eigentlich dann auch erst, muss ich sagen, selber, wenn du eine Familie hast, dass du dann mehr mit der Vergangenheit und eigentlich auch mit der Geschichte beschäftigst. Ja.
Wenn man dann auch weiter überliefern will, natürlich.
Richtig, ja.
Ich habe ein bisschen auf der Website gesucht oder geforscht, bevor wir uns getroffen haben und habe gesehen, also wie du eben gesagt hast, das seid ihr Vierer, also Anton und Gabi, deine Eltern, die den Betrieb quasi aufgebaut haben, dann du und dein Mann Christian, der aus der Bierregion quasi ist. Genau. Ist er mittlerweile Weintrinker?
Er ist eigentlich sehr schnell Weintrinker geworden. Also was die Schnelligkeit betrifft, wie man es halt den Biertrinkern nachsagt, war es natürlich beim Wein auch beim Verkosten am Anfang, ja. Aber mittlerweile geht das auch schon recht gut, ja, dass der Wein nicht so schnell wie das Bier getrunken wird. Das ist oft das Problem. Also auch wenn ich Kundschaften habe aus Oberösterreich, die sagen, ah, sie trinken nicht so oft und weil sie trinken mehr Bier, da merkst du dann schon andere Geschwindigkeit beim Verkosten, ja.
Und die kriegen dann auch schnell einen Rausch, wenn die das so trinken wird.
Sozusagen, ja.
Aber es ist ja schön, also er hat sich quasi nicht nur in die Frau verliebt, sondern auch in die Gegend und jetzt in den Wein.
Genau, also, ja. Also ja. Wir waren ja lang in Wien und haben uns dann entschlossen, eigentlich doch wieder zurück zum Ursprung zu gehen. Und jetzt im Nachhinein betrachtet war das auch eine sehr gute Entscheidung, ja.
Wie hast du dein Wissen geschärft für den Weinbau? Hast du dann in die Richtung was schulisch gemacht?
Ja, also ich habe die HWLA in Klosterneuburg gemacht, also eh wie viele Kollegen sozusagen. Und bin dann danach eigentlich gleich in die Arbeitswelt eingestiegen. Großteils eben im Verkauf bis jetzt immer gewesen, ja, weil ich gesagt habe, ja, so eintönige Arbeiten wie zum Beispiel Labor, das ist mal eher zu Fahrzeug jetzt mal. Und habe dann einige Jahre später noch den Diplom-Sommelier gemacht, weil ich gemerkt habe, ah, eigentlich fällt da schon noch viel oder kann man noch viel vertiefen. Und ja,
Das ist eine spannende Sache.
Grundausbildungen, ja.
Genau, das ist eine spannende Sache, die mir ja fehlt. Ich bin ja Laie, ich bin ja nur der Sidekick von der Corne. Aber das ist immer mehr so, dass man denkt, ja, was davon zu verstehen, in diese Welt einzutauchen, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, und für Nachwuchs ist auch schon gesorgt.
Genau, ja.
Der wird zwar noch nicht so jetzt mit eingeteilt werden, aber...
Der Große schon, also ja. der Aurelius, der Erste, der Goldene, ja. ist 2018 geboren, also der zeigt schon sehr viel Interesse, also okay. Der Opa zeigt ihm auch sehr viel, also und lässt ihm mit dem Traktor fahren und das taugt ihm halt natürlich irrsinnig, ja. Und auch der Kleine, weil vorher ist wieder wer da gewesen und hat einen Picknickrucksack abgeholt und der Kleine ist dann auch schon geschäftig, der ist jetzt auch noch halbe, mhm. ja, jetzt wird er auch noch halbe, und dort mit dem Wagerl auch schon die Flaschen hin und her führen, ja. Ich drücke zwar immer arg zu, weil ich sehe dann schon die Scherben, aber er schafft es.
Ja.
Man muss sie walten lassen.
Genau,
genau.
Das
genau,
wenn die Motivation und das Engagement quasi schon da ist, dann muss man es einfach lassen, dass man es
nicht abdrückt. Sie sehen es ja auch bei uns. Es ist ja, wir sind ja eigentlich immer da, also ich und die Mama und der Papa natürlich sind immer da und es ist halt eine andere Zeiteinteilung und sie sehen ja, manchmal ist es dann halt intensiver und manchmal haben wir dann halt mehr Zeit zum Spielen, aber sie verstehen das beide eigentlich schon recht gut und haben da ein gutes Gespür auch, ja.
Jetzt hast du die fachliche Ausbildung quasi mit der HBLA gemacht, Klosterneuburg, und dann den Diplom-Sommelier, das heißt, dein Horizont genau. ist ganz weit geöffnet in alle Richtungen. Wie viel kann man dann von dem, was man quasi gelernt hat, im eigenen Betrieb umsetzen?
Naja, rein theoretisch könnte man sehr viel umsetzen, sagen wir so. Aber mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, das Traditionelle ist doch das, was eigentlich ewig hält. Also man kann immer das Rad neu erfinden, sage ich immer mal, immer wieder, aber die traditionelle Weinbereitung, die bleibt, ja, und der Papa hat ja nach wie vor den Kölner über, also ich bin ja wirklich nur unterstützend sozusagen derzeit da, mhm. und ich muss sagen, das funktioniert auch recht gut, ja, also wir setzen halt wirklich bewusst auf späte Ernte, wenn es das Jahr natürlich zulässt, und auf die Reife der Weine, ja, also ich brauche jetzt nicht die moderne Kellertechnologie, die zwar sicher manchmal von Vorteil ist, keine Frage, aber wenn man dann die Weine kosten, glaube ich, sieht man, dass es trotzdem ein ehrliches Handwerk bleibt, ja, und das will ich eigentlich beibehalten. Ja. Mhm.
Das ist auch dein Ziel, quasi, wenn die Eltern einmal sagen, sie wollen es nicht mehr machen, dass du dann den Betrieb
durchaus
ja, übernimmst. Also,
es sind immer wieder neue Ideen da, ja. die ich dann jetzt schon einbringe und auch später einbringen möchte, ja. Aber man kann halt nicht alles für heute auf morgen, ja.
Man hat dann selbst den Anspruch, dass man sich dann in gewisser Weise auch zertifizieren lässt, weil man das ja nach außen tragen will, wie man im Betrieb arbeitet. Seit 2015 habt ihr euch nachhaltig zertifizieren lassen. Erzähl uns ein bisschen über den Hergang, wie das war. Was muss man da erfüllen? Wie sind da die Kriterien?
Naja, die nachhaltige Zertifizierung, ich vergleiche das ehrlicherweise immer gern mit Bio, umfasst halt nicht nur, betrifft halt nicht nur den Weingarten, sondern halt wirklich alles. Ja? Also wie viel Wasser setze ich ein, wie viel Energie brauche ich. Zwei Anhaltspunkte wären das zum Beispiel. Und wir haben damals überlegt, naja, lassen wir uns Bio zertifizieren oder eben nachhaltig. Weil wie du sagst, man will halt auch was nach außen hintragen und haben uns dann eben für Zweiteres entschieden, weil das halt für uns einfach umfangreicher war und auf dem Betrieb auch besser nicht umzusetzen, weil umgesetzt haben wir es ja schon lange, ja, aber auf dem Betrieb halt besser zugeschnitten. Ja, weil wenn ich denke, also der Papa ist einerseits Sammler, andererseits ein Spormaster, sage ich jetzt einmal, hat im 93er schon angefangen mit der Recyclingtechnik beim Spritzen, also sprich mit Spritztunnel, die Weingärten zu bearbeiten. Und weil halt immer gesagt, naja, warum soll ich da den Firmen sozusagen das zuschanzen, ich brauche ja gar nicht so viel, wie draufsteht. Ja. Und das ist ein Beispiel zum Beispiel, das sich dann halt auch da gut integriert hat. Ja, also wir haben bei der Zertifizierung eigentlich nicht wirklich viel umstellen müssen, weil also er eh schon so gearbeitet hat. Ja.
Schon vorausblickend.
Genau, ja. Also das war dann halt nur...
Na, wie der Niki Lauder gesagt hat, ich habe ja nichts zum Verschenken. Ne?
Ja. Naja, ja, es ist die Empfehlungen, es ist wie beim Waschpulver. Ja.
Genau, so ist es, ja.
Das muss man selber herausfinden und dann, genau. Und das dann nach dem quasi dosieren. Wie ist es bei euch jetzt im Weingut? Spezialisiert ihr euch mehr auf spezielle Rebsorten oder eher auf die Herkunft, also auf die Lagen? In welche Richtung geht es bei der Weinproduktion?
Naja, nachdem wir halt, wie gesagt, nicht wirklich viel von der Fläche haben, haben wir die Rebsorten ein bisschen breiter gefächert. Also wir haben 5 verschiedene Rebsorten.
Die da wären?
Blaufränkisch als Hauptsorte natürlich, die ja in viele andere Produkte sozusagen einfließt. Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon und einer meiner Lieblingssorten mittlerweile, Pinot Noir. Mhm.
Neu gehabt? Also neue Pinot Noir, eh schon immer gehabt?
Pinot Noir eigentlich schon immer. Das ist eigentlich neben Zweigelt und Blaufränkisch die älteste Sorten, die wir gehabt haben. Also das im 92er hat der Papa mit dem Pinot Noir den Falstaff-Sortensieger gemacht. Ich meine, ist schon ewig her, aber also da hat er ihn schon gehabt. Und das funktioniert ganz gut bei uns. Ich meine, man darf es halt nicht mit den Burgunder 1:1 vergleichen. Es ist halt schon sehr individuell und eigenständig, aber passt, finde ich, sehr gut daher. Ja.
Und sind die alle in Horizont, die Weingärten?
Nein, nachdem die, also meine Großmutter, also mein Vater, seine Mutter, aus Haschendorf ist, haben wir auch ein bisschen was in Haschendorf und die Mama ist aus Neckenmark, also auch dort haben wir dann ein bisschen was, wobei die Mama ja wirklich Quereinsteiger gewesen ist, die hat ja vorher mit der Landwirtschaft gar nichts zum Tun gehabt.
Der Pinot Noir steht dann wo?
Der ist in Haschendorf.
Ja. Was ist das für Boden dort?
Das ist nicht so ein schwerer Löslehmböden wie da, also es ist teilweise ein bisschen schottriger, ein bisschen leichterer Boden, ja, wie da in Horizont, ja.
Das klingt alles fern, aber jetzt kenne ich die Gegend schon ein bisschen, da fällt mir nicht weit.
Nein, es ist alles im Rahmen, ja.
Ich bin immer der frech sein darf. Du hast den Pinot Noir schon angesprochen. Ich darf dich bitten, darf man den kosten?
Ja, sicher.
Du hast den mitgebracht.
Du bist neugierig, wie die Weine alle schmecken, ja. Damit wir den Horizont quasi ein bisschen erweitern, weg vom Rosé und hin zu den Roten.
Genau.
Wo wir jetzt eh da sind. Und ich bin dann speziell bei meinen Fragen am Schluss dann neugierig.
Genau so ist es.
Ich muss ja gestehen, auf den bin ich irrsinnig stolz. Du wirst es dann wahrscheinlich vom Etikett überlesen. Es ist Jahrgang 2017. Also das ist auch das, was wir aktueller
Jahrgang im Verkauf.
Im Verkauf haben, ja.
Danke.
Bitte sehr.
Wäre es eine Blindverkostung und ich würde jetzt nicht wissen, dann würde ich es an der Farbe erkennen.
Ja? Sehr schlau.
Also, ich habe schon ein bisschen gelernt, aber das kenne ich ja schon von früher. Also wenn man das jetzt einschenkt und es würde man jetzt niemand sagen, was es ist, dann würde ich auf ein Pinot Noir abtippen.
Wenn wir in Österreich sind.
Ja.
Genau,
ist mit dem Diplom zum Bier verkosten kann man. Wir machen das ja in so Verkostungsrunden quasi immer so nach einem Ausschlussprinzip. Wenn du jetzt wirklich was blind kriegst, dann sagst du mal, was das jetzt quasi sein könnte, weil wenn wir jetzt nicht in Italien wären, könnte es jetzt auch ein Sangiovese sein von der Farbe und vielleicht noch international, ich weiß nicht, was Neues gibt. Also da kennst du dich jetzt dann perfekt aus als Diplom-Sommelier. Aber wir sind in Österreich, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Pinot Noir ist, ziemlich sehr hoch, sehr, sehr hoch.
Dadurch, dass er sprach, barriertechnisch in Italien keinen Podcast mit dir aufnehmen werde und du mit mir auch nicht.
Passiert uns das nicht.
Kann uns das nicht passieren. Prost!
Prost! Ich habe jetzt gerade ein nettes Detail gesehen bei meinem Kollegen, der hat gerade seine Augen zugehabt und hat wirklich sich sehr konzentriert in die Nase, in das Glas gerochen. Ja, das ist wirklich, du wächst mit jeder Folge.
Ich wachse mit der Herausforderung. Du übernimmst wieder die Etikette,
ja,
liebe
sehr gerne.
Kollegin.
Also du bist besonders stolz, da haben wir dich jetzt, glaube ich, unterbrochen gehabt, auf den
auf diese Sorte, ja, weil der eigentlich sehr gut lagerfähig ist. Also ich glaube, man sieht es an dem Jahrgang, er wirkt sehr jugendlich, frisch
genau.
Und trotzdem dicht, also warum man dicht ist, wirst du gleich vorlesen. Also okay. Da haben wir 15 Volumensprozent, also unüblich bei dieser Sorte, sage ich jetzt einmal.
Merkt man überhaupt nicht an.
Aber man merkt es nicht auch richtig. Ja.
Deswegen ist es ja wichtig, dass man vielleicht gar nicht aufs Rückenetikett schaut oder erst später, nachdem man probiert hat und nicht schon vorher, damit
genau,
man nicht vorher
eingenommen ist. Das ist meine Devise beim Verkosten, also nie vorher ein Alkoholgehalt sagen. Ja. Mittlerweile wird man da oft nur angeschreckt, aber ja.
Auf dem Etikett haben wir in Gold gehalten Goba mit einem großen G drauf, das ist euch ein Logo. Und in Weiß etwas kleiner, unten in Kleinbuchstaben steht Pinot Noir drauf. Und auf der Rückseite haben wir 2017 mit einem kleinen Text, und zwar aus der Natur, aus dem Blaufränkischland, aus reiner Handarbeit bis zur fertigen Flasche, aus unseren Händen nur in ihre gegeben, Genuss, Freude, Leidenschaft, entdecken Sie all dies in unseren Weinen. Und dann halt noch die 15%, das Nachhaltig Austria Logo, Burgenland und eure Adresse. Und die Etiketten, glaube ich, schauen bei allen Weinen ähnlich aus, nur wechseln quasi die Farben. Ich glaube, das, was du da drüben stehen hast, oder ist der auch Gold?
Nein, es ist alles Schwarz-Gold.
Schwarz-Gold,
also Schwarz-Gold,
ja. Nur die Rebsorte wechselt quasi
genau, auf dem Etikett drauf. Also zeitlos.
Und unterschiedliche Flaschen aber.
Genau, also beim Pinot Noir sowieso die Burgunderflaschen und sonst überall die Bordeauxflaschen. Mhm. Ganz klassische. Also früher ist ja auch bei uns der Blaufränkisch in Burgunderflaschen angefüllt geworden. Also der Papa hat damals in die 80er, 90er Jahre alles in die Burgunder gehabt. Und da sind wir dann einen der wenigen Trends mitgegangen sozusagen und sind dann auf die Bordeauxflaschen umgestiegen. Ja.
Wie schaut es weiter im Sortiment aus? Nur Rotweine? Und prickelnde Sachen kann man bei euch auch erwarten?
Genau, also wir haben gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ausschließlich halt wirklich Rotwein. Frizzante haben wir aus der Sorte Pinot Noir und jetzt neu aus der Sorte Blaufränkisch. Wird natürlich, wie überall, sage ich jetzt einmal, im Lohnverfahren abgefüllt, wenn wir das halt nicht selber machen können. Aber sonst wirklich halt alles in Rot, auch der Traubensaft, der mittlerweile auch sehr gut geht. Also auch wir merken den Trend zur alkoholfreien Richtung schon die letzten Jahre. Wird immer stetig mehr Traubensaft getrunken. Und ja, wie gesagt, auch der ist in Rot. Und
mit Pinot Noir seid wahrscheinlich, gibt es da jetzt in der Region, glaube ich, jetzt nicht so häufig.
Gibt es nicht so viel, genau, ja.
Und Merkmal quasi mit... Und wenn und Cabernet auch eher selten reinsortig ausgebaut, meistens als Cuvée-Partner.
Genau, wir haben ihn auch im Cuvée drinnen, aber mir gefällt der irrsinnig gut auch reinsortig, weil wenn man sich die meisten, also oder ja einige Cabernet in Österreich anschaut, sind die meisten mit ein bisschen Holz unterstrichen und das lassen wir alles weg. Also wirklich auch bei der Weinbereitung ganz klassisch. Weil, sage ich mal, da stehst im Sommer bei über 30 Grad draußen, im Winter bei Minusgrade. Ich meine, die hat es jetzt eh nicht mehr, aber früher. Und warum soll man das dann verändern, an was man ganzes Jahr arbeitet? Ja, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr banal ausgedrückt, aber die Sorte soll trotzdem noch im Vordergrund stehen.
Das heißt, es ist euch ein Zugang quasi, dass ihr schaut, dass ihr so viel wie möglich quasi die Frucht rauskriegt. Das heißt, richtig, das ist ein Stalltank. Oder großes Holz?
Es ist großes Holz. Ja. Bei allen Weinen außer Pinot und Zweigel, das sind die 20, die wir im Stall haben. Ja. Ansonsten halt großes Holz. Ja. Mhm.
Ich nehme immer von jeder Folge, von jedem Gespräch was mit. Und ich habe da, kann mich zurückerinnern, dass, wenn wir in der letzten Fragerunde fragen, was der schlimmste Weinmoment war, dann hat es auch schon die Antwort gegeben: Naja, der Wein ist mir zu Essig geworden, das ist bei euch nicht so, als ob es im Kostladen mehrere Produkte, unter anderem auch Essig.
Wie ist genau, dazu gekommen? Da haben wir einen Rotwein-Balsam-Essig. Also das ist dazu gekommen, weil doch immer Weinresteln überbleiben und alles kannst du nicht selber trinken, das war halt fatal. Und dann haben wir gesagt, probieren wir einen Rotwein-Balsam-Essig und da haben wir die Essigmutter vom Fischerer aus der Steiermark damals bestellt gehabt. Und nachdem wir damals noch in Wien gewohnt haben, wie ich den gemacht habe, ist das auch gut gegangen. Ja, jetzt wird es eh schon schwieriger, weil die Essigproduktion wollen wir nicht im selben Haus mehr machen. Mhm. Aber da haben wir dann ein paar...
Gibt es noch was?
Ein bisschen was gibt es noch, aber ist auslaufend,
muss ich sagen. Wann habt ihr den Kostladen?
Den Kostladen haben wir seit 2018. Mhm. Also kurz bevor der Aurelius geboren geworden ist, haben wir den eröffnet. Weil wir sehr viel Wert eben auch legen auf Regionalität und auch, dass die Lebensmittel, die wir selber auch konsumieren, auch aus der Region kommen. Ja, und ich habe gesehen, wenn wir am Wochenende herunten waren, der Samstag war eigentlich fort, ja, weil dann bist du dorthin gefahren, um ein Brot, dahin gefahren, immer Wurst. Und dann haben wir gesagt, naja, Essen und Trinken gehört eigentlich zusammen. Wir bieten das zusätzlich zu unseren Weinen an. Und das hat oder funktioniert nach wie vor sehr gut. Wir haben von Straßenprodukte über Walnussprodukte bis hin zu Kastanienprodukte einiges zur Auswahl und es wird auch tendenziell immer mehr.
Wie kommst du auf das dann? Also wo du die Produkte her, siehst du irgendwas oder hörst du was
und
ja, sagst,
das möchte ich auch gern. Ja, und wir sind ja auch auf Messen unterwegs. Da siehst du dann natürlich auch von angrenzenden Nachbarländern, also aus Wien oder Steiermark haben wir mittlerweile auch was. Also wenn ich zurückdenken, man ist auch schon wieder Jahre her, da waren wir auf einer Messe, da habe ich den Philipp kennengelernt, der hat sein Wiener Dirndl damals vorgestellt. Naja, und ja, jetzt ist er mittlerweile bei 2 Millionen und er überall vertreten. Ja. Ja. Also die Sachen sind dann wieder natürlich bei uns gegangen sozusagen, weil alles, was du überall kriegst.
Und wie ist das so? Ist das ein Geschäft, was immer offen ist? Oder wie funktioniert dieser Kostladen?
Es ist kombiniert mit dem Weingut. Also es ist immer wer da. Mhm. Man kann jederzeit kommen. Wir haben keine fixen Öffnungszeiten. Also ich sage immer, von 8 bis 7 auf die Nacht ist auf jeden Fall wer da. Und darüber hinaus kann man noch drüber reden, ja.
Das heißt, es kann sein, dass jemand kommt, weil er jetzt was im Kostladen eigentlich gesucht habt oder holen wollte, wahrscheinlich auch Geschenke oder so Sachen.
Genau.
Und dann hat man immer den Wein quasi auch parat.
Genau, richtig, ja.
Und oder der, was wegen einem Wein kommt, nimmt halt dann vielleicht sonst noch was mit.
Genau, richtig. Also es kombiniert sich recht gut. Mhm. Und wir sind ja auch mit der Partnerbetrieb von der Burgenlandkarte und bieten auch da einen Picknickrucksack an. Also da haben wir dann den befüllen wir natürlich auch mit regionaler Kost und unseren Weinen und Säften. Und kann man den Blaufränkisch Weg entlang spazieren und das kommt eigentlich auch recht gut an. Ja.
Und den Rucksack, den behält man sich dann praktisch?
Nein, den bringt man zurück. Ja.
Okay. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich bin durch den Ort gefahren und da ist ein Schild der Genussregion und da stehen die Kästen neben. Und aus reiner eigenen Neugier, weil ich es eigentlich gar nicht mag, bis auf die Maroni am Adventmarkt, was für Produkte macht ihr aus den Kästen?
Naja, die Produkte machen wir nicht selber.
Oder auf was verkauft ihr?
Wir haben zum Beispiel Kastanienbier, also das geht immer recht gut, auch für Nicht-Kastanienliebhaber, im Sortiment Kastanien-Chutney, Kastanien-Nudeln, Kastanien-Schokolade, ja, also das sind die vier. Ja.
Isst du Maroni? Also,
ja, ich liebe Maroni.
Ja, so Maroni-Reis
als ja, genau, ja.
Ich kriege das von der Konsistenz durch.
Echt? Nein, ich kann das wirklich in vielen Variationen. Es ist jetzt so, dadurch, dass ich jetzt Vegetarier bin, wieder ein bisschen weniger geworden, weil ich habe das auch sehr gern gehabt, wenn es jetzt zum Beispiel beim Gansl oder sowas, wenn da Maroni mitgebraten werden oder bei Wildgerichten oder sowas dabei sind, das habe ich halt jetzt nicht, aber esse die Kastanien halt so, wie es halt quasi sind. Kastaniennudeln, muss ich gestehen, habe ich noch nie probiert. Ich glaube, ich werde dann später vorbeischauen und schauen,
gerne,
was
da ist,
die Kastanien.
Sehr gern.
Wie schaut es mit der Zukunft aus? Jetzt habt ihr dann zwei Nachkömmlinge. Wie schaut es da? Also, ihr habt ja eure Größe habt ihr gefunden, nicht? Dass ihr als Familie das gut bewirtschaften könnt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Über die Jahre die ideale Linie gefunden. Aber jetzt sind dann zwei Nachkömmlinge da, zeichnet halt da bei 1,5 Jahren. Wahrscheinlich ist das Helfen und so ein Traktor fahren ist auch für einen größeren interessant. Aber macht ihr euch da, bringt ihnen das bei, zeigt ihnen das vor oder sollen die ihren eigenen Weg finden und dann aus freien Stücken kommen?
Prinzipiell sage ich immer, sie sollen eher einen Weg gehen. Also der Große ist sehr willensstark. Aber wir leben ihnen das natürlich vor. Ja. Und wenn ich sage, gehen wir in den Garten spielen oder fahren wir zur Oma, dann natürlich sagt er, fahren wir zur Oma, ich will der Oma helfen. Ja. Ohne dass ich da halt eigentlich Einfluss drauf nehme. Und auch der Kleine geht in die Richtung schon. Also wenn wir runterfahren, das Erste, wo er hin sagt, ist zum Stadl hintere, er will zum Brumm Brumm, also zum roten Traktor hintere und will sich aufsetzen. Derzeit schaut es aus, es geht, wollen beide in die Richtung gehen, aber in 10 Jahren wird man sehen,
genau,
was dann wirklich hingeht.
Das ist sich generell entwickelt mit dem Wein, mit den Sorten, mit ja, genau, was, ja. Die, was die Kinder wollen oder nicht wollen.
Prinzipiell freie Entscheidung, also eine zwängen und zwingen ist was, was wir eigentlich gar nicht wollen. Ja, das ist.
War das für dich immer klar, dass du im Wein, also im Betrieb quasi mithelfen wirst oder einsteigen wirst? Oder?
Um Gottes Willen, das war nie klar, ja. Also okay. Es ist eigentlich auch erst dann mit meinem Mann die fixe Entscheidung gekommen, aber früher habe ich mit dem Gedanken gespielt, na, ich werde Kindergärtnerin, also in die Richtung, oder Künstlerin war immer ganz da, aber für beides habe ich, glaube ich, keine Begabung. Also.
Und hast du aber trotzdem die HBLA gewählt, weil wahrscheinlich die Eltern vielleicht gesagt haben,
naja, mach sie das, haben oder? Mir die Vorteile aufgezeigt, was ich damit alles machen kann. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich nicht so schlecht.
Ja, da kann man ansetzen drauf.
Genau, quasi, ja.
Richtig, und der Diplom-Sommelier, wie ist das dann entstanden, dass du gesagt hast, das möchte ich jetzt machen? Also
naja, ich habe gesehen, gerade im internationalen Bereich, dass man da sehr wenig, dass ich da sehr wenig mitgenommen habe aus der HBLA. Mhm. Wir haben damals einen Lehrer gehabt, der hat sich hingesetzt und hat das vorgelesen von Spanien, Frankreich, Italien. War eigentlich eher öd, muss ich sagen. Und habe mich dann halt dazu entschlossen, das auf eigene Faust zu erkunden und das zu intensivieren. Und habe auf dem Weg sehr spannende Leute kennengelernt und es hat mir auch gut getan. Mhm. Also jede Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung tut dann ja gut.
Genau, das nimmt ja keiner mehr weg und kannst dann selber sagen, brauche ich das davon oder brauche ich das nicht. Ja.
Eine Bereicherung auf jeden Fall. Jede Reise, jede Podcast-Folge und jede Fortbildung eine Bereicherung.
Und jeder Wein.
Und jeder Wein natürlich.
Genau.
Wenn sie so am Abend zusammensitzt, in der ganzen Familie oder mit dem Mann, und du denkst an Wein, was gäbe es da für eine Sorte oder für ein Projekt, was sagst du, das möchte ich unbedingt einmal machen?
Das ist schwierig eigentlich. Ich muss sagen, da fällt mir jetzt gar nichts ein.
Das heißt, du bist zufrieden mit dem, was ihr habt?
Ich bin durchaus zufrieden, ja. Und was wir heuer, also letzten Weinjahrgang, probiert haben, war ein Süßwein, also aus der Sorte Pinot Noir. Und 2018 haben wir für unseren Portwein probiert. Also wir probieren ständig und ja, dafür fällt mir jetzt ad hoc gar nichts ein.
Nein, wir haben in einem Gespräch zum Beispiel eben mit einem steirischen Winzer gesprochen und die haben den Pinot Noir eben angesprochen. Und die haben eigentlich auch gesagt, stopp, aus, groß genug. Und dann ist irgendwann einmal eine bestehende Anlage zum Verpachten oder zum Verkauf gestanden. Er hat das der Frau gar nicht sagen traut. Und die hat aber eh schon gewusst, er wird es machen. Und das war seine Sorte, die er sich vorher
genommen hat. Ja, die wollte er immer haben. Und er wollte es aber nicht selber neu pflanzen, weil er gesagt hat, dem schmecken die jungen Weine quasi nicht oder noch nicht. Und er hat gesagt, das dauert dann zu lang und dann geht er schon wieder in Pension, bis die Weine so sind, wie sie ihm schmecken.
Genau.
Und du hast ihm schon, weil der Papa schon die Weitsicht hatte. Ich
verstehe ja, wieso ist man gegangen beim Cabernet Sauvignon. Also den haben wir mit dem Merlot sehr spät ausgepflanzt. Und einer der ersten Jahrgänge war 2008 und ich habe mir drum gedacht, um Gottes Willen, der Wein hat so viel Säure und na, wer soll denn das trinken? Ja. Und war natürlich am Anfang eher schleppend, weinsortig, klassisch. Und dann 10 Jahre später war der wirklich top, also hätte ich mir nie gedacht, ja, aber der hat halt irrsinnig lang gebraucht. Ja. Aber jetzt sind die Reben auch schon wieder öder und die Weine
reifer mit reifer, den genau, Temperaturen.
Und da merkst du dann natürlich einen Unterschied. Mhm. Ja. Jetzt macht die Sorten irrsinnig Spaß und zählt zu meinen Favoriten.
Ja. Ja. So soll es sein. Und jetzt werden sie auch endlich, und jetzt werden sie auch endlich reif. Ihr habt ja im Kostladen, habe ich gesehen, habt ihr ja Edelbrände. Macht ihr sind das gekaufte Produkte oder macht ihr sowas selber auch?
Teilweise haben wir gekaufte Produkte und eine Spülerei von mir ist der Gin, den ich vor, jetzt kann ich es gar nicht genau sagen, aber sicher schon vor 8 oder 9 Jahren angefangen habe, weil man gedacht habe, jetzt gibt es so viele Gins und so viele Gurde und das gibt es ja nicht, dass man nicht selber das auch machen kann. Ja. Mhm. Weil in unserer Hausbar ist mehr und mehr geworden. Meine Mama hat schon gesagt, um Gottes Willen, wo soll man das alles hinstellen? Da habe ich natürlich auch keine Antwort gewusst. Und dann haben wir gesagt, na, probieren wir das selber. Und nachdem wir ja nachhaltig arbeiten, haben wir das dann aus dem Gelegerbrand sozusagen gemacht, also den weiter veredelt und 12 verschiedene Kräuter und Früchte angesetzt und beim ersten Versuch muss ich gestehen, bin ich dann gleich geblieben, haben wir gedacht, das gefällt mir so gut und es ist auch sehr gut angekommen und kommt nach wie vor auch gut
und an. Und wie gibt es dann eine Richtung, sage jetzt mal, in die man das Produkt bewirbt oder hast du es über einen Kostladen?
Wir haben quasi das im Onlineshop, im Kostladen, bewerben wir jetzt nicht separat, also im Sommer ist es eher Selbstgänger. Und so viel machen wir da jetzt auch nicht. Also das ist ja keine Menge, von der man da redet.
Dass man aber sagt, coole Idee.
Und das sind schon zwei Richtungen, die dich in den Kostladen treiben könnten. Der Gin und die Marone praktisch. Also
dass man da in der Region überall gute Weine kriegt, das weiß ich ja mittlerweile schon. Aber ich habe mich wirklich immer nur auf die Weine konzentriert, muss ich sagen, und nicht auf die Produkte, die es dann sonst noch gibt. Und es ist halt schon so, dass quasi das, ich bin ja auch unter anderem, sage ich jetzt einmal, wegen dem Rotweinfestival in diese Region gekommen und habe mich aber schon immer gefreut, dass man dann auch hier regionale Produkte erhält, dann zum, nicht nur zu den, also zu den Weinen halt quasi dann dazu zum Verkosten und wenn du dann kriegst, Krautfleckerl oder Krautstrudel oder solche Sachen, die halt dann da kredenzt werden und halt jetzt nicht nur Brot und dann Käse oder Wurst und Schinken oder irgend sowas drauf, sondern halt wirklich auch andere Sachen oder früher halt noch irgendwelche, was ich gegessen habe, so Blunzengrästel oder irgendwelche Pfandlgerichte oder sowas. Da habe ich das halt schon genossen, dass das dann angegeben hat, aber so zum mit nach Hause nehmen, muss ich gestehen, habe ich noch nie Produkte, aber jetzt werden, glaube ich, Kastaniennudeln mit heimgehen oder so.
Sehr gut, ja. Ja, auch unsere Kunden genießen es, wenn sie spontan vorbeikommen, weil Salzstangerl habe ich immer eingefroren. Die werden dann frisch aufgebacken oder Kramelpogatscherl, die macht die Mama noch. Das Salzstangerl hat es mir mittlerweile eh schon gut weiter vererbtes Rezept. Ich darf ich schon machen, aber Kramelpogatscherl kann ich noch nicht. Die macht nach wie vor sie und die freuen sich auch immer.
Die wird es ganz vergessen, auf die Salzstangerl.
Ja, wenn es da dann lauwarme dazu gibt, ja. Da
kann also man dann auch nicht aufhören. Man kann auch vor Ort kosten im Kostladen.
Genau, ja.
Das heißt nicht nur, dass es nur Köstlichkeiten gibt, sondern dass man auch kosten kann.
Ja, Kosten, ja. Kostladen.
Genau. Habt ihr am Weingut, außer den Veranstaltungen, die im Ort halt sonst, wo ihr dabei seid wahrscheinlich, habt ihr selber auch so Highlights im Jahr, wo ihr sagt, da kommt immer was immer Wiederkehrendes?
Naja, was immer Wiederkehrendes aktuell nicht. Also wir haben, bevor der Aurelius geboren ist, haben wir einen Sommerheurigen und einen Winterheurigen gehabt. Mhm. Das hat sich dann mit dem Großen ein bisschen aufgehört. Das hat sich dann nicht mehr ganz so vereinbaren lassen und haben jetzt vor einiger Zeit wieder angefangen, so einen Eintagesheurigen zu machen. Das heißt, treffen wir uns auf ein Glasl Roden, also einmal im Monat bewirten wir unsere Gäste und schenken dazu halt unsere Weine ein. Und das werden wir weiter ausbauen, ja, wenn die Kinder wieder ein bisschen größer sind.
Die Burschen, so weit sind, die dürfen das dann machen. Die machen dann die Pop-up-Heurigen praktisch. Die Öffnungszeiten haben wir, glaube ich, gesagt, das ist nichts Fixes vorgegeben, sondern immer, wann das Weingut auch zu besuchen ist. Sonstige Projekte, mit dem Clean haben wir jetzt klar angesprochen, über da die Traumprojekte haben wir jetzt auch schon durch. Ja genau, das hätte mich noch interessiert. Gibt es, also 1980, an den Anfang der 80er Jahren habt ihr gestartet, gibt es noch einen Weingarten, der seit daher besteht, was noch bewirtschaftet wird, oder eh der Großteil?
Eigentlich für die Blaufränkisch der Großteil und ja, eigentlich Blaufränkisch Großteil, ja, und Zweigelt auch Weingarten, sonst
doch auch schon
ein paar einiges ein bisschen nachgepflanzt.
Anland dabei und ein bisschen nachgepflanzt, genau. Also ja, haben wir gehört, das haben wir schon öfters gehört, dass die ja die Besten sind.
Richtig, ja.
Wir haben eine Rubrik, die kommt immer zum Schluss. Da habe ich die Zeit, dass ich den eingeschenkten Wein dann mit etwas mehr Luft im Glas genießen kann, weil ich das Wort der Korn übergebe. Und das ist das kleine Verhör zum Schluss.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Das ist ganz klar Hirn mit Ei. Meine Mama hat immer ins traditionelle Gasthaus gehen wollen und hat sich das liebend gern bestellt. Und ich habe das nie einmal gekostet und nie wieder anschauen können.
Ja. Ich glaube, es ist der Geschmack, ja, nicht das Problem, aber die Konsistenz ist das Schlimmste, was es gibt. Also alles Innereien, bis auf Leber, das geht noch gerade.
Aber jetzt werden ja die Traditionsgasthäuser auch weniger, jetzt muss man diese Spezialitäten und Anführungszeichen suchen. Ja.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Der beste Weinmoment, ja, also da gibt es viele, aber an einen, an den ich besonders gern zurückdenke, also da muss ich jetzt wieder meinen Mann erwähnen, das war eines unserer ersten Treffen und da waren wir bei einem guten Stammkunden eingeladen, der hat gesagt, na, kommt's vorbei am Abend, ich koche was kurz und trinken wir ein Glasl Wein und der hat dann einen Grand Echesot aus meinem Geburtsjahrgang kredenzt und eine Flasche hat er mir dann sogar noch mit nach Hause gegeben, die liegt nach wie vor im Weinkeller, also die ist gut gehortet und da habe ich mich sehr gefreut und der Wein war wirklich ausgezeichnet und wir haben den lange super genossen, ja.
Das heißt, man kann den Moment wiederholen, das ist ja was Besonderes.
Rein theoretisch genau. Schon, aber jetzt sind wieder 20 Jahre um, also habe der Wein nach wie vor so in der Hälfte.
Weiß man nicht, gell? Es genau. Wird Zeit. Wenn es genau 20 Jahre sind, dann war er der gute Moment jetzt.
Ja, naja, fast, ja. Nächstes Jahr steht er runter an, dann werden genau, wir den dann vielleicht aufreißen.
Dann
ja.
Das ist schon geplant.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als...
Das Schlimmste, naja, also da muss ich ehrlich sagen, das war, wie ich meinen ersten Orange-Wein verkostet habe. Also wie der Trend aufgekommen ist, da habe ich mich anfänglich nicht damit anfreunden können. Aha. Mittlerweile muss ich sagen, gibt es schon sehr gute, aber der erste war, ja.
Auch ich weiß nicht, so weinaffiner Mensch, also trinken tue ich schon gern, aber ich habe auch damals bei dem Trend mal 3-4 Flaschen damals bestellt und ich habe eigentlich mit dem nichts anfangen können, weil ich glaube, da hat auch jeder mal probiert. Also das war für mich auch sehr schwierig, aber ja.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es...
Da bleibe ich ehrlicherweise beim Pinot Noir und gefolgt dann vom Blaufränkisch.
Ja.
Sehr gut.
Es ist...
Wir müssen das wirklich machen, mit diesen Stricherlisten, weil ich war mal jetzt wirklich immer zu 99%, weil man sicher ist, kommt Pinot Noir.
Ja, du.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Da muss ich ehrlicherweise passen. Wir haben schon so lange keinen Kater mehr gehabt.
Dass wir es nicht gebraucht haben. Weil die Weine einfach so gut sind, dass man keinen Kater kriegt.
Genau, dass
man
nichts gehabt haben am nächsten Tag.
Oder aufhört zum Trinken.
Oder genug Wasser trinkt.
Aber hoch im Trend ist Eierspeis.
Eierspeis, ja. Ja, das dann, mit dem kann er mir aufreinden, aber das jetzt nicht.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Da würde ich mich jetzt gar nicht auf eine Person beschränken. Am liebsten mit allen, die gern Wein trinken.
Sehr gut.
Ja. Je mehr, umso mehr macht Spaß.
Das stimmt. Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Puh. Das traue ich mir ja gar nicht sagen, weil das war nämlich wirklich peinlich. Aber wir waren mit älteren Damen in einem Lokal essen, wo wir auch den Wein hinbeliefert haben. Und die Damen waren vorher am Weihnachtsmarkt unterwegs und haben schon viel
Glühweinkost,
Punschmischmasch, wie auch immer. Und die eine hat ein bisschen weniger Vertrauen und hat dann wirklich nach dem Essen...
Oh.
Ja, und der Koch hat dann zu mir gesagt, bewundernswert, dass ihr alle sitzen blieb. Aber mir war das so peinlich, haben wir gedacht, na super.
Ja, es gibt Momente, es, gell? Das vergisst man dann nicht. Aber man es nicht selber war.
Ja.
Ein peinlicher Moment ist zum Beispiel, wenn du dir mit jemandem was ausmachst in einem Lokal. Und du da denkst, okay, den könnt ihr jetzt auch noch fragen, nimmst mit, weil du denkst, jetzt ist nicht nur Platz, also man hat nicht einen Tisch genau auf Personen reserviert hast. Und der andere hat sich das auch gedacht und dann ist kein Platz mehr. Das ist auch bei, das ist mir auch schon mal passiert.
Und dann kriegst du einen Stocker oder musst du wieder gehen?
Ich habe mich dann mit einem Sessel dazu gesetzt.
Okay.
Weil ich habe es ja verbockt praktisch.
Ja, aber alles lösbar am Ende des Tages.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Das ist gut, aber da fällt mir jetzt ehrlicherweise auch nichts ein.
Je länger dass man redet, umso mehr fällt einem dann nämlich ein, wenn man so kleine Nutella-Brot, aber in einer Semme drinnen oder
Butterbrot mit Ketchup
oder Senf. Nur Senfbrot.
Und du hast erzählt, die Kartoffelpuffer mit dem Apfelmus. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mir so vorstelle, wenn es wenig Apfelmus ist und ein Creme drüber Creme ist, dann könnte das eigentlich ganz gut sein.
Mhm. Ja, aber mir so fällt jetzt wirklich nichts ein. Ja.
Macht nichts. Macht nichts. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Entweder jetzt 86er Kräusche so, falls wir es nächstes Jahr nicht schaffen. Mhm. Oder einen unserer Weine, ja. Mhm.
Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Da würde ich mich jetzt gar nicht auf einen bestimmten Wein oder eine bestimmte Sorte beschränken, einfach im Kreise der Familie und gemeinsam.
Und im Idealfall einer von den Kindern.
Genau, richtig, ja.
Genau.
In diesem Sinne darf ich mich und dürfen wir uns bedanken für das nette Gespräch. Vielleicht auf ein Wiedersehen. Du holst ja wahrscheinlich die Nudeln. Mhm. Ja. Und wir werden alle Links zu Online-Shop und solche Sachen in den Shownotes verewigen. Und ja, Prost, Mahlzeit.
Prost.
Prost. Herzlichen Dank.
Prost. Danke sehr.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.